Stell dir vor, es gibt ein Angebot, das bisher nur 10% der Bevölkerung nutzen.
Aber 60% wollen es zeitnah regeln und das Beste, es ergänzt dein Angebot als Versicherungsmakler perfekt.
Die Rede ist von rechtlicher Vorsorge, Vollmachten, Patientenverfügungen und Co. Ein Thema, das deine Kunden beschäftigt, aber viele vor sich herschieben.
Genau hier kommt Juradirekt ins Spiel. Gemeinsam mit erfahrenen Anwälten bietet Juradirekt eine einfache, digitale Lösung, mit der deine Kunden ihre Vorsorgedokumente rechtssicher erstellen können, ohne umständliche Kanzleitermine.
Und für dich? Kein Mehraufwand. Juradirekt übernimmt die komplette Abwicklung und Betreuung deiner Kunden. Du empfiehlst es einfach weiter und generierst zusätzlichen Umsatz.
On top gibt es einen Service-Schutzbrief für automatische Updates, sichere Dokumentenhinterlegung und eine 24/7 Notfall-Hotline.
Und als Makler hast du sogar Cross-Selling-Potenziale zur Kundenaktivierung. Juradirekt spricht offene Lücken an und du bekommst diese Informationen.
Wie du das Ganze in dein Geschäft einbindest, verraten wir dir in Folge 275.
Da spricht Thorsten mit Uwe Rentschmied von Juradirekt darüber, wie du das Thema clever für deine Kunden und dein Business nutzt.
Und vor allem sprechen wir darüber, warum das Thema überhaupt so wichtig ist. Also wenn dir das noch nicht ganz klar ist oder du den Aufwand bei diesem Thema reduzieren möchtest, dann hör dir auf jeden Fall unsere Folge Nummer 275 mit Juradirekt an.
Ja, einen wunderschönen guten Tag zum Makler- und Vermittler-Podcast. Hier ist der Nico. Aber diesmal ein anderer Nico, nämlich der Nico Locker von Baloise. Und ich habe heute die Ehre, mal die eigentlichen Hosts, die beiden Hosts vom Makler- und Vermittler-Podcast zu interviewen. Warum mache ich das? Ganz einfach, ich habe sehr viele Folgen gehört und man hat so ein bisschen das Gefühl, man kennt die beiden. Ja, und ich aus Gesprächen aus anderen oder mit anderen Marktteilnehmern habe ich festgestellt, denen geht das auch so. Alle haben das Gefühl, man kennt den Nico und den Thorsten. Und ich wollte heute einfach mal checken, ob das wirklich so ist und ein paar Fragen stellen. Vielleicht lernen wir die beiden jetzt nochmal von einer ganz anderen Seite kennen. Deshalb heute der erste Makler- und Vermittler-Podcast mit den Interviewgästen Nicolas Vogt und Thorsten Jasper. Wunderschönen guten Tag.
Vielen Dank für die Einladung, Nico.
Ja, moin. Danke für die Einladung.
Sehr gut. Ich bin auch sehr dankbar, dass ihr der Einladung gefolgt seid, in euren eigenen Podcast zu kommen. Und meine erste Frage wäre eigentlich, weil ich hatte es jetzt leicht, zwei Gäste zu finden, weil ihr beide ja eh da wart. Aber wie findet ihr eigentlich eure Gäste?
Ich starte mal, denn ich fange einfach mal damit an, wie habe ich meine ersten Gäste gefunden? Und weil das ist, glaube ich, der relevantere Teil dieser Frage, weil die zielt ja so ein bisschen darauf ab, was sollte ich jetzt tun, wenn ich auch einen Podcast starten will oder einen YouTube-Kanal oder irgendwas und wie komme ich jetzt an Gäste, ne? Also das ist ja wahrscheinlich so ein bisschen die Frage dahinter oder vielleicht will man auch einfach nur wissen, wie wir es machen. Aber für mich war es damals simpel. Ich habe 2017 gestartet und wenn du einen Podcast machst, ist natürlich, du willst, dass der gehört wird. So. Und wenn du dann natürlich anfängst und irgendwie deinen Makler Best Buddy nimmst, der aber auch Nobody ist, also genauso wie ich damals, also niemand kennt ihn, dann würde es nicht viel bringen, mit dem jetzt die erste Folge zu machen. Was habe ich gemacht? Shoutout an Hans Stolp. Ich habe mir einfach Hans Stolp eingeladen als den Admin der damals größten und aktivsten Facebook-Maklergruppe und habe versucht, mit Hans ein Interview zu machen. Hat nicht geklappt. Er hat in 75 Minuten war sein Redeanteil, glaube ich, 70 Minuten. Also ich habe Hallo gesagt, zwischendurch nochmal irgendwie eine Frage gestellt und dann wieder Tschüss. Also und ja, und so habe ich meinen ersten Gast gefunden. Und dann ging es eigentlich von selbst. Also dann kamen von Hans die ersten Tipps, dann kommst du ja in so Netzwerke rein. Und ja, und heute ist es mittlerweile ja so, dass sich Menschen, ich will nicht sagen bewerben, aber schon auch fragen, so hey, was muss ich denn tun, wie groß, wie gut muss ich sein, damit ich bei euch rein darf oder so, ne? Und auch, oder auch Versicherer und so fragen ja mittlerweile auch an, ob man dann mit uns hier was machen kann und so weiter, ne?
Und dann ist die Antwort nicht, du musst irgendwie eine bestimmte Größe haben, sondern einfach, du musst eine coole Story haben, von der andere lernen können. Unser Ziel ist immer, dass wir mit jeder Folge einen Mehrwert haben und nicht einen Laber-Podcast. Davon gibt es schon genügend. Und ich fand mal ein schönes Kompliment, dass jemand gesagt hat, normal höre ich Podcasts mit 1,5-facher Geschwindigkeit, nur euren höre ich mit einfacher, weil da ist so viel drin. Und so soll das sein. Und deshalb gibt es bei uns viele junge Makler, die einfach coole Ideen haben. Es gibt etablierte Makler, die einfach tolles Geschäft aufgebaut haben, wo man lernen kann, wir haben das gemacht. Es gibt auch Vorstände und Vertreter von Versicherungen, die einfach auch was mitzuteilen haben, mehr als einfach nur Produktwerbung zu machen, wo der Makler einfach sich inspirieren lassen kann. Von daher möchte ich dazu auch nochmal aufrufen, wenn jemand sagt, ich glaube, ich habe eine coole Story, dann lass uns gerne sprechen. Und wenn wir dann auch davon überzeugt sind, dann machen wir auch gerne eine Folge. Es ist ja auch die Frage, mit wem machen wir keine Folge? Für mich ist das eher dann eine Einstellungssache. Also wenn ich so eine Me-First-Haltung habe und einfach nur mein Ding da durchdrücken will und uns als Plattform, als Werbeplattform verwenden, dann eher nicht. Ja, dann sagen wir auch mal nein. Aber wenn wir merken, da ist halt ein Mehrwert drin für die Zuhörer, dann sagen wir auch oft mal ja.
Das Interessante ist, du hast jetzt fast schon meine nächste Frage vorweggenommen, aber ich will noch mal ganz konkret nachfragen. Was mich echt mal interessieren würde, ist, gab es schon Themen, wo ihr gesagt habt, nee, das geht nicht, das können wir nicht machen? Also ich nehme es auch wahr, dass ihr sehr viele Mehrwerte bietet und auch sehr, sehr, sehr unterschiedliche Inhalte. Aber mal wirklich auch so aus dem Nähkästchen geplaudert, gibt es eigentlich auch so konkrete Themen, wo ihr sagt, also das haben wir zum Beispiel schon mal abgelehnt, das geht nicht?
Also tatsächlich weiß ich, eine Sache, die wir öfter schon abgelehnt haben, sind Anfragen von Immobilienmaklern. Ah. Die Anfragen, die sehen nur Makler- und Vermittler-Podcast, hören nicht rein und fragen uns dann an und dann sagen wir, na, da sind wir leider die Falschen. Thorsten, was fällt dir noch ein?
Ja, man will ja auch niemandem auf den Schlips treten. Also ja, natürlich haben wir auch mal Interviews abgelehnt. Meistens ist es dann, wir interviewen einen jungen Makler oder irgendjemanden und aus der Begeisterung heraus kommt dann eine Empfehlung, so hey, ihr müsst unbedingt mal mit der oder mit dem oder mit wem auch immer sprechen. Und ja, dann ist das manchmal so, dass man sagt, ja, okay, eigentlich im Grundsatz vielleicht eine ganz gute Idee, aber wir wollen halt hier ja keine Werbeveranstaltung machen. Und also meistens ist es so der Hintergrund, wenn wir was ablehnen, dass es halt, dass man, also wie Nico das vorhin schon sagte, ne, dieses Selbstdarstellerische, also dass es einfach zu offensichtlich ist, dass es nicht um unsere Plattform geht, sondern es geht einfach um, hey, ich will einfach stattfinden um jeden Preis. So, ja. Und das kriegst du ja relativ schnell in einem Vorgespräch raus. Was hat derjenige oder diejenige für ein Interesse? Und wenn es eben nur darum geht zu sagen, hey, Hauptsache, ich bin auf einer Bühne, egal welches ist, dann macht man es halt nicht, ne? Und ja, aber ansonsten würde ich schon sagen, dass wir mehr durchführen als ablehnen. sonst wäre es doch irgendwann anstrengend. Und ja, also ich glaube, wir haben schon eine ganz gute Diversität in den Gästen drin. Auch Menschen, die polarisieren in die eine oder andere Richtung, ja, gehört halt auch dazu.
Und da, also das ist ja das Thema Anfragen. Und andersrum auch geht die Frage ja auch noch dahin, so wie der Thorsten gesagt hat, mit Hans Stäub. Das Modell übrigens haben sie ja inzwischen einige andere Podcasts dann kopiert, ne? Immer erste Folge, Hans Stäub. Aber ich habe auch schon Leute einfach angefragt, weil ich sie sehe und denke, die haben was zu erzählen, das ist cool und die hätte ich gerne im Podcast. Und dann frage ich die auch an. Auch das, so rum geht das.
Ja, und das möchte ich jetzt kurz einwerfen, denn das ganze Thema hat ja eine Entwicklung und gerade heute, also wir zeichnen ja heute auf, aber jetzt heute an dem Tag, wo wir aufzeichnen, ist ja mein Interview mit Frank Thelen online gegangen und da muss ich schon sagen, bin ich, ja, ein bisschen stolz ist schon dabei, weil, also im Zeitraum von drei bis vor 7, 8 Jahren habe ich halt wirklich als Fanboy das Format Höhle der Löwen verfolgt. Und hätte mir damals einer gesagt, ja, irgendwann machst du halt mal einen Podcast mit Frank, weil er ein relevantes Thema für Makler und Vermittler hat, dann hätte ich wahrscheinlich damals gesagt, ja, ist schon klar. Schauen wir mal, ne? So, und ja, jetzt ist es schon gewesen, so, ne? Und geht jetzt gerade online und raus. Und das Krasse an der Stelle ist eben auch, dass es da jetzt, also ich musste ihm jetzt keine Bewerbungs-E-Mail schreiben, so, hey Frank, bitte, bitte komm in unseren Podcast. Sondern auch da hat natürlich ein Kontakt eine Rolle gespielt. Aber am Ende ist er jetzt eben mit seinen Investments, die er macht, will er halt auch in den Vermittlermarkt rein. und hat ein Eigeninteresse auch, ne? Und wir waren dann einfach eine Plattform, wo er gesagt hat, hey, cool, das ist ein cooles Vehikel, um dort irgendwie weiterzukommen.
Also dann hast du mal Respekt dafür. Ich glaube auch, dass das, man kann das ja auch auf Vermittlerebene mit Endkunden genauso sehen. Man sucht sich, nee, andersrum, die Kunden finden einen ja, die zu einem passen. Und ich glaube, ja, wenn ich jetzt mal die Gäste in euren Podcast als eine Art Kunde betrachte, und damit habt ihr ja natürlich auch die Hörer sind wahrscheinlich zum größten Teil potenzielle Kunden, also die auch theoretisch in dem Podcast zu Gehör finden könnten. Ja. Und ich glaube, man sucht sich dann oder man findet sich automatisch dann. Das wäre jetzt auch so eine Wahrnehmung jetzt von außen mal betrachtet. Deswegen auch meine Frage, gab es schon mal Sachen, die ihr abgelehnt habt? Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass es schon eher meinungsstarke Menschen gibt, die euren Podcast hören. Das wäre so meine persönliche. Oder die auch eine gewisse selber eine Wahrnehmung haben und auch ein Interesse daran haben, wahrgenommen zu werden. Deswegen schaut man sich ja oder hört man sich solche Formate an, um auch das eigene Geschäftsmodell weiterzuentwickeln.
Ja.
Und das würde mich eigentlich auch zur nächsten Frage führen. Ihr habt jetzt so viele erfolgreiche Geschäftsmodelle interviewt. Ihr habt sie quasi wie so ein Magnet angezogen und ihr habt ja auch über die Inhalte gesprochen. Was waren so eure Learnings oder so? Das ist ja so der Klassiker, dass man sagt so, hey, was haben denn eigentlich diese Erfolgreichen gemeinsam? Oder gibt es irgendwelche Auffälligkeiten, was viele haben? Fällt euch da was ein?
Ja.
Alles klar, danke.
Einiges, ja. Wer will zuerst?
Die nordische Antwort.
Genau, ja. Jo. Ja, ich fange mal an. Also, was mir eigentlich durchweg immer wieder auffällt, es sind fast immer diese Self-Made-Stories. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass es Menschen sind, die irgendwann mal mit irgendwas angefangen haben. Und also von null sozusagen, ja. Und selbst Nico selber ist ja, also Nico Vogt ist ja selber ein Beispiel dafür, der zwar im von außen betrachtet den väterlichen Betrieb übernommen hat, aber wer die Folgen mit ihm gehört hat, weiß ja, dass er sich nicht darauf ausgeruht hat, dass da schon Bestand ist, sondern eben auch selber gesagt hat, ich suche mir meine eigene Zielgruppe und ich erarbeite mir meinen Status halt selbst. Und das vereint eigentlich alle, egal ob sie mal einen Bestand oder ein Unternehmen übernommen oder irgendwie, weiß ich, ne, familienmäßig übernommen haben oder eben wirklich selbst von der Pike auf gegründet haben. Sie alle haben einen Weg gefunden, wie sie ihr Geschäftsmodell entwickeln können und haben dann eben ja irgendwie eine Story drumherum gebaut und dieses Ding groß gemacht. Und das Größte, was zumindest ich jetzt bisher erleben durfte, war ja der Lars Meesterheide, der auch damals von seinem Vater ja irgendwie einen relativ kleinen Betrieb übernommen hat mit einem Kumpel zusammen. Und heute stehen die halt einfach bei 1300 oder über 1300 Mitarbeitern, also festangestellte Mitarbeiter und über 100 Millionen Umsatz. Also da macht ein Versicherungsmakler, ja, Klammer auf, im Industriebereich, Klammer zu, aber es macht einfach ein Versicherungsmakler mehr Umsatz als die Top 6 bis 10 Maklerpools zusammen. Ja, so, und das ist schon eine krasse Geschichte. Und von jemandem, der vor 6 Monaten das angefangen hat, bis zu einem MRH Trove Lars Meesterheide, ist halt alles dabei. Und wie gesagt, was für mich eben die Gemeinsamkeit ist, ist dieser, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, ist das Unternehmergeist oder ist das einfach diese Getriebenheit von der eigenen Idee zu sagen, ich mache das jetzt einfach. Egal was andere sagen und ich ziehe einfach durch. Ne? Und ja, und
vor allen Dingen, ich fange erst mal an. Ne? Ja. Ich fange einfach mal an, auch wenn das Konzept noch nicht ausgereift und perfekt ist. Ich mache jetzt einfach mal.
Ja.
Und ich spreche mit anderen Leuten, also ich hole mir Mentoren an die Seite. Das zeigt sich auch immer wieder, dass es dann vor allen Dingen das Wachstum deutlich schneller ging in den Geschichten, als wenn man versucht, alleine da durchzukommen. Also das noch ergänzen vielleicht zu dem Punkt.
Ja.
Hochspannend. Habt ihr noch weitere Punkte? Weil ich glaube, das interessiert, glaube ich, viele.
Ja, also es gibt natürlich in der breiten Masse, glaube ich, also beobachte ich, dass viele Vermittler ihr erstes Geld gleich ausgeben für irgendwelche Statussymbole. Die Erfolgsstories sind eher die in sich investieren. Die wieder in den Betrieb investieren, die in ihre Fortbildung, in ihre Weiterbildung investieren. Da hat es erstmal die höchste Rendite. Und Man darf natürlich Statussymbole verwenden, warum auch nicht, aber halt nicht mit der ersten Kohle, sondern da ins Wachstum wieder investieren, also dranbleiben, nicht einmal mit dem ersten Erfolg dann feiern lassen und abtreten, sondern halt dranbleiben. Das ist auch so ein Ding, oder auch einfach durchhalten. Das sind ja so Stories, wenn nach einem halben Jahr noch kein Erfolg da ist, einfach immer das Gleiche, immer wieder weitermachen, bis es halt dann Erfolg hat. Also nicht nur die Initiative am Anfang, sondern auch das Dranbleiben und Durchhalten.
Ja. Gibt es eigentlich so Ideen oder Inhalte, die ihr durch einen Interviewgast mal hattet, wo ihr selber dann auch anwenden konntet, wo ihr selber gesagt habt, okay, das genau das finde ich jetzt irgendwie toll, das probiere ich mal aus, jetzt unabhängig davon, ob es geklappt hat oder nicht, aber konntet ihr euch auch selber, ich sage jetzt mal, dann wirklich die Mehrwerte rausziehen? Fällt euch da was ein?
Ja, das ist ja ein laufender Prozess, ne? Also ich kann jetzt nicht die eine Sache sagen, so nach dem Motto, der hat mir das erzählt und das habe ich gemacht, wobei es die mit Sicherheit gibt, ich habe sie dann nur gerade nicht parat. Aber im Grundsatz, wie gesagt, wir sind jetzt bei fast 260 Episoden und das ist ja auch der Wert, der aktuell eigentlich in mir und in Nico als Person steckt, ne? Dass wir jetzt mittlerweile über 300 Stunden veröffentlichtes Material haben, aber dazu kommt ja noch Vorgespräch, Nachgespräch, man kennt die Leute, man tauscht sich sowieso noch aus. Also wahrscheinlich haben wir jeder tausende Stunden Austausch über Geschäftsmodell, über Ansatz, über Vertriebsansätze, über Marketingansätze, sonstiges aufgesogen von anderen. Und da kannst du dich ja gar nicht gegen wehren, dass du das irgendwann in deine eigene Entwicklung einfließen lässt. Und das da jetzt was ganz Konkretes zu nennen, fällt mir jetzt echt schwer, weil, wie gesagt, das ist so vielschichtig. Aber ja, es ist einfach, es gibt ja so irgendwelche Comic-Helden, mir kommt der Name gerade nicht, aber der quasi einfach seine Gegner in sich aufsaugt und dann diese Superkraft, die der Gegner hatte, dann für sich ins Positive wandelt und die dann für was anderes nutzt. Und genauso sehe ich das bei uns. Also jeder Interviewgast, der zu uns kommt, ja, der überträgt uns letzten Endes seine Superpower sozusagen und wir saugen die auf und können die dann punktuell gezielt in anderen Situationen wieder weitergeben.
Sehr schönes Bild.
Genau, also das kann ich nur unterstreichen. Ich kann noch ergänzen, für mich persönlich war es am Anfang so, dass ich mir auch teilweise Maklerkollegen in Interviews eingeladen habe, weil ich unternehmerisch ein Thema hatte, mit dem ich mich beschäftigt habe und geschaut einfach, wer kann das denn am besten? Und dann halt eine Folge mit denen gemacht habe und ganz gezielt schon daraus gelernt habe. Das wurde dann mit ansteigendem Wissen weniger. Und wir haben dann halt unser eigenes Ding draus entwickelt. Aber das ist ja das Thema im Podcast, dass wir nicht nur den Hörern genau diese Informationen zur Verfügung stellen, damit sie das sich für ihr Business inspirieren lassen können. Das habe ich auch selber so genutzt. Und ja.
Also das wird einem natürlich dann selber erstmal so klar, wenn man jetzt auch euch zuhört. Also das Netzwerk, was ihr habt, ist ja, also unabhängig davon, dass ihr daraus Podcast-Folgen produzieren konntet, sondern ihr habt ja ein Netzwerk. Ihr könntet ja eigentlich quasi zu jeder vertrieblichen Fragestellung, ich sage jetzt mal, Schublade auf und da sitzen dann so virtuell 2-3 Leute drin oder vielleicht noch mehr, die quasi so ein Benchmark für jedes Thema setzen könnte. Also okay, mega. Und ich hab mir nochmal so überlegt, aber eigentlich habt ihr die Frage schon mehr oder minder beantwortet. Also was würdet ihr sagen? Du hast jetzt vorhin gesagt 260 Folgen. Mhm. Mit wie vielen Menschen aus diesen Podcasts seid ihr auch wirklich noch aktiv im Kontakt? Also ist das so, dass dann so ein Podcast vorbei ist und dann verliert man sich aus dem Auge und einfach, ist auch eine Zeitfrage, ne? Also um Gottes Willen, ne? Aber was würdet ihr so abschätzen, mit wie viel bleibt man dann auch wirklich in einem gewissen regel- oder unregelmäßigen Kontakt?
Das sind schon einige. Also es kommt ja auch immer drauf an, wer es, ja, wie hat man sich kennengelernt, sag ich mal so, ne? Wenn du jetzt ein Interview machst mit jemandem, der den Jungmakler Award gewonnen hat und der Grund ist eben, er hat den Jungmakler Award gewonnen, dann ist natürlich die persönliche Ebene wahrscheinlich noch nicht so stark, weil man halt erstmal sagt, okay, komm, wir haben das immer gemacht, deswegen machen wir es jetzt mit dir auch so nach dem Motto, ne? Und du hast ja dadurch, dass du dieses Event gewonnen hast, hast du halt per se eine spannende Story. Und dann lernt man sich ja mehr oder weniger in diesem Interview erst kennen. Da ist es wahrscheinlich dann eher nicht so tief und man lernt sich dann über die Folgemonate und Jahre vielleicht erst besser kennen. Aber häufig ist es ja so, dass Menschen zu uns in den Podcast kommen, die wir durch Netzwerke irgendwie kennenlernen, die outen sich als Hörer und man lernt sich kennen und dann kommt man nach Monaten oder Jahren, kommt man dann mal auf die Idee her, eigentlich könntest du ja auch mal als Interviewgast kommen und dann ist die Verbindung natürlich schon relativ stark, aber ich mache auch kein Geheimnis draus, es gibt auch Menschen, die mir mitteilen, ich war doch schon bei dir im Podcast, weil du die einfach persönlich nicht, du hast sie nicht vor Augen, du hast zwar mal das Coverbild gesehen, weißt, wenn Nico halt mit denen ein Interview gemacht hat, und also ein Beispiel ist der Patrick Wörner, der ist ja ellengroß, also der weiß nicht, wie groß der noch werden will, aber der ist ja schon groß, und irgendwann stand er halt vor mir auf einer Messe und ich gucke ihn an und er hat gesagt, so, ja, hey, cool, war ja letztens gerade ein Podcast und so, ich so, okay, warte mal, gehört habe ich's, aber wenn du es halt nur gehört hast, hast du halt das Gesicht nicht und auf einmal steht er vor dir und gibt's halt auch schon die Situation, weil klar, wenn du halt zu zweit das machst, dann hast du in der Regel nur 50% der Menschen wirklich selber auch interviewt, den Rest hörst du dir halt an, aber dann hast du halt diesen persönlichen Bezug durch das Videomeeting nicht und nicht jeder, mit dem Nico halt eng verbunden ist oder irgendwie verbunden ist, bin ich ja zwangsläufig auch verbunden. Und andersrum ist es wahrscheinlich genauso.
Genau, also dadurch, dass wir die Interviews meistens nur einer von uns beiden führt, hat dann derjenige die Verbindung, der andere nicht, hat aber trotzdem Zugriff aufs Netzwerk. Und das wieder, das ist ja das Schöne. Also die engen Verbindungen finden vor allen Dingen natürlich dann dort statt, wo du auch längere Zeit miteinander verbringst. Das ist dann eher in unseren Offline-Veranstaltungen, wie der Vacation oder der Biggest Challenge. Oder wenn wir jetzt Netzwerktreffen machen und ähnliches, da entstehen natürlich nochmal intensivere persönliche Verbindungen und ich telefoniere alle durch, die jemals bei mir im Podcast waren, jeden Tag, um da einfach in Kontakt zu bleiben. Nein, Quatsch. Und ansonsten ist es natürlich menschlich, ne? Mit einem harmoniert es besser, mit dem anderen weniger, dann bleibst du mehr oder weniger in Kontakt, aber... Schon.
Ich muss sagen, jetzt habe ich mal ganz kurz gestockt, weil du gesagt hast, du telefonierst da täglich durch. Habe ich erst überlegt, wann hat mich Nico das letzte Mal angerufen? Super spannend. Ich bin jetzt vom Prinzip her auch bei so einer Art Formatfrage. Aber bevor ich das mache, mein großes Ziel war ja heute, dass ich selbst, aber auch alle anderen Zuhörer, euch noch ein bisschen stärker kennenlernen. Jetzt würde ich kurz mal so einen kleinen Break machen. Ja. Und ihr kennt das sicherlich auch aus anderen Podcasts. Das ist jetzt nichts Innovatives, aber ich finde das immer wieder angenehm. So, da gibt's so diese schnellen drei, die schnellen fünf oder nenn's, wie du willst. Das sind die klassischen Entweder-Oder-Fragen. Jetzt ist es aber so, ihr seid ja zu zweit.
Ja.
Das wird ein bisschen herausfordernd, aber wir probieren es jetzt einfach mal. Also ich sag zwei Wörter und ihr sucht jeweils das Wort aus, was euch eher liegt. Und das versucht ihr natürlich auch relativ schnell zu machen. Und dann könnt ihr auch in Ruhe noch erklären, warum das so ist. Wir testen jetzt einfach mal aus, ob das beim ersten gleich funktioniert. Ich werde dann dazu sagen, wer was gesagt hat. Ich hoffe zumindest, dass ich es dann gleich sehe. Wir fangen mal an mit dem Thema Intelligenz oder Humor?
Intelligenter Humor.
Sorry. Ja, genau. Intelligenter Humor. Ja, ich sag Humor.
Okay, dann Thorsten, Humor. Warum Humor?
Weil es mich nervt, wenn alles zu ernst genommen wird. Und Intelligenz ist manchmal führt manchmal dazu, dass man Dinge zu ernst nimmt. Ich neige manchmal auch dazu und freue mich dann immer, wenn ich in einem Umfeld bin, wo man auch einfach mal fünfe gerade sein lassen kann. Und das überschreibe ich jetzt mal mit dem Thema Humor, was mir zu Hause manchmal ein bisschen auf die Nase, auf die Füße fällt, ist, dass ich auch ein bisschen Schadenfreude in mir trage. Das heißt, wenn einer meiner Jungs sich verletzt oder so, dann ist bei mir schon, also meine Frau stürzt sich auf das Kind und sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und ich lache halt erstmal über die Situation, wie es passiert ist, weil es manchmal halt einfach lustig aussieht. Natürlich erkenne ich den Ernst der Lage, aber du kannst es ja eh nicht ändern, also du kannst es nicht rückgängig machen, deswegen denke ich mal, ja gut, dann kannst du halt ja auch irgendwie das zumindest irgendwie amüsant und humorvoll nehmen. Ja, von daher bin ich auf jeden Fall auf der Schiene unterwegs, aber ich sag mal, das Gegenteil von Nico, dummer Humor geht gar nicht. Also, wenn du, also ich weiß, ich will jetzt nicht, also jeder kann sich jetzt überlegen, was ich mit dummem Humor meine, aber ja, es gibt dummen Humor. Dumme Sachen, dumm ist der Dummes tut. Also wenn's zu platt und zu dämlich wird, dann bin ich auch schon wieder raus, ja. Also,
aber so, jetzt werden wir erfahren, was intelligenter Humor ist. Nico.
Ja, der ein bisschen Tiefsinn hat oder überraschend kommt und nicht, ja, völlig platt ist. Also das, was Thorsten sagt eigentlich, kann ich nur unterstreichen. Das meinte ich mit intelligentem Humor. Und ja, mit Humor geht sich sicherlich leicht durchs Leben, mit Intelligenz auch. Aber wenn ich mich für eins entscheiden müsste, dann glaube ich tatsächlich, wie Thorsten ausgeführt hat, der Humor. Nur lass ihn intelligent sein.
Ich für mich persönlich würde das mal zusammenfassen. Also hier geht es darum, positiv durchs Leben zu gehen. Das hätte ich jetzt mal so als für mich persönlich abgeleitet. Thorsten, jetzt hast du schon mal über Familie gesprochen, so was da so alles passieren kann. kommen wir mal zum Thema Kochen oder Bestellen?
Kochen.
Gemeinsam kochen.
Ah, okay. Nico, was kocht ihr da?
Ja, wenn ich, also alleine kochen finde ich anstrengend, dann darf es auch gerne schnell gehen. Ich mache dann trotzdem was, nur was Einfaches. Das ist immer noch Kochen. Aber ich mag das auch, das Kochen wirklich als Erlebnis zu machen. Ne? Dann sich auch um die Details zu kümmern oder auch mal 2-3 Gänge oder so und dann zusammen zu essen. Das ist schön.
Und Thorsten, bei dir?
Ja, sehe ich ähnlich. Ja, alleine, ich kann auch alleine ein bisschen Zeit mir nehmen dafür. Kommt jetzt in letzter Zeit selten vor. Aber ja, also Kochen ist einfach irgendwie angenehm. Mir macht es Spaß, so einfach Dinge zuzubereiten. Typischerweise bin ich bei uns, wenn es ums Kochen geht, für dieses etwas gröbere, handwerklichere zuständig. Also eine Soße fein abschmecken, das macht dann eher meine Frau. Und für mich ist dann eben das Steak auf den Punkt zu braten oder zu grillen oder halt das Schneiden. Ich hab die Fähigkeit, wenn ich mir Dinge 10-mal anschaue, kann ich sie sehr gut nachmachen. Und ich bin ein großer Fan zum Beispiel von der Sendung Grill den Hensler. Und seitdem ich das gucke, also ich kann extrem schnell schneiden. Also wenn ich ein vernünftiges Messer habe, ich habe einfach diese Technik, also nur durch Zugucken habe ich diese Technik, wie schneiden die Profiköche, ne? Das klingt jetzt doof, aber ich habe es gelernt, ich habe es drauf. Also ich kann halt relativ, wenn das Messer scharf ist und das Stück, was du schneiden willst, halt jetzt nicht zu hart ist, wo du halt einfach dann komisch schneiden, also wenn du, ja, also so eine, ich sag mal, so eine Gurke oder sowas, das schnippel ich schon relativ in gleich großen Stücken relativ schnell runter. Also das macht auch einfach Spaß, ne? Und ja, sowas ist denn so mein Part und ja, ansonsten ist dieses Gesellige halt einfach cool, finde ich. Ne? Ich bestelle auch gerne mal was, aber im Grundsatz wird hier gekocht, ja.
Also ich lege ja Wert auf gute Ernährung, zumindest zu Hause. Also ich möchte auch sozial verträglich bleiben. Wenn ich außer Haus esse, dann esse ich schon alles, aber zu Hause versuche ich das gesund zu halten und dann ist mit Bestellen sowieso schwierig bei uns hier auf dem Land, weil das Einzige, was ich hier bestellen kann, ist Pizza. Ja. Davon gibt's viele, aber sonst gibt's ja nichts. Wenn du jetzt in der Innenstadt in Stuttgart oder so wohnen würdest, da könntest du natürlich alles Mögliche bestellen. Ja. Aber bis es dann hier ist, ist es kalt. Kann ich nur Sushi bestellen, dann bleibt's. Da ist schon kalt.
Ja. Auch interessant, genau. Für diejenigen, die den Podcast jetzt hören, werde ich jetzt mal die Augen darstellen. Thorsten, kannst du mal deine 10 Finger zeigen?
Ob die alle da sind?
Alle noch da, ja. Genau, super, super, perfekt. Also alle da. Sehr alle gut. Da.
Hier, 5 Bier für die Männer vom Sägewerk.
Genau. So, und ich glaube, jeder weiß, was du gerade gezeigt hast, auch für diejenigen, die das
hören. Ja, genau.
Noch eine Sache, und zwar Geschichte oder Zukunft?
Geschichte.
Zukunft. Ich habe Geschichte gehasst. Ich bin einmal, musste auf der Realschule eine Klassenstufe wiederholen, weil ich in Deutsch, Religion und Geschichte eine 5 bekommen habe. Ich habe es gehasst. Also ich habe den Lehrer, mochte ich nicht. Ich hatte zufällig in allen drei Fächern den gleichen Lehrer und eins davon war Geschichte, eins davon Religion. Und ich habe, ja, schwierig. Also heute gucke ich auf NTV gerne diese alten Filme über früher, diese Dokus und so. Sowas gucke ich mittlerweile wirklich sehr gerne. Aber Geschichtsunterricht und sowas habe ich gehasst früher, wirklich.
Ja. Das hörst du, da haben wir einen Unterschied. Ich habe Geschichte geliebt. Ich hatte aber... Es hängt wie immer an den Leuten. Ich hatte einen tollen Lehrer, den Aufsichtsratsvorsitzenden von Leica und Eigentümer von Leica. Der war tatsächlich, also kein Witz, der war damals mein Geschichtslehrer. Der hat danach dann geerbt und von dem Erbe die Firma gekauft und wieder groß gemacht, der Herr Kaufmann. Und der hat einfach war so ein guter Lehrer. Ich habe nur zuhören müssen, habe es gewusst. Also ich hatte dann 15 Punkte im Abi, Geschichte. Thorsten, vielleicht wäre es so gewesen, hätte es ein Zukunftsfach gegeben, wäre es auch nicht so gut gewesen. Aber warum ich Geschichte gesagt habe, ist, weil aus der Geschichte kannst du einfach auch ganz viel lernen für die Zukunft. Aus der Zukunft kann ich nichts lernen, da bin ich ja noch nicht. Aber wenn du, also es war schon immer, das fand ich dann das Spannende an Geschichte, wenn du verstanden hast, wie was politisch meinetwegen funktioniert hat und du guckst dir dann wieder heutige Geschehnisse an, dann weißt du schon wieder, wie es kommen wird, so ungefähr, weil dieser Satz History is repeating, der stimmt dann halt doch oft. Von daher fand ich das immer spannend, die Ereignisse der Vergangenheit dann wieder in das hiesige Jetzt zu übertragen.
Ja, ich habe das neu für mich entdeckt in meinem VWL-Studium, ne? Weil da hast du ja auch diese Wirtschaftszyklen, die sich immer wiederholen und daran hergeleitet hat es mich dann doch gepackt, ne? Aber ein Fun Fact, nehmen wir jetzt als Beispiel, so, also Dinge, die ich übers Römische Reich oder irgendwie sowas weiß, ja, die zieh ich exklusiv nur aus Asterix und Obelix Film, ja, und ob die der Wahrheit entsprechen oder nicht, kann ich noch nicht mal beurteilen, weil, wie gesagt, ich habe früher in der Schule bei diesen Themen einfach nicht zugehört, nicht aufgepasst, es war mir einfach egal und, ja, von daher, mein geschichtliches Wissen basiert auf Comics.
Das muss ich jetzt auch erstmal gerade verarbeiten, weil, also natürlich ist die Frage, also jeder zieht sich natürlich aus den Worten das raus, was er persönlich empfindet. Ne? Und der Hintergrund ist natürlich immer eher so da, interessiert einen so auch ein bisschen der Blick zurück, so wie Nico das schon gesagt hat, so, was kann ich aus der Vergangenheit lernen? Ich finde es in der Hinsicht auch spannend, weil ihr das gerade mit den Schulfächern angesprochen habt. Also klar, ein Zukunftsfach an sich klingt jetzt erstmal ein bisschen spooky, ja. Aber solche Themen wie Finanzbildung, ich will das jetzt ja nicht zwangsläufig damit alles reinstopfen, aber die Frage, wie entwickeln sich Dinge in der Zukunft, fände ich persönlich trotzdem, wenn ich das so sagen darf, auch ziemlich spannend. Ich finde aber eure Antworten auch ganz spannend, weil das Thema Zukunft, das wäre jetzt auch so die nächste Frage, die jetzt mich nochmal interessieren würde. Also ihr habt ja sehr viel abgeleitet von den Podcasts, von den Gästen, die ihr habt. Ihr habt sehr viel draus lernen können, mitnehmen können und auch das, was ich glaube, Thorsten vorhin auch gesagt hat. Ich glaube, man weiß gar nicht, von welchem Gast man welche Inhalte selber verinnerlicht hat. Man macht Dinge plötzlich anders, man macht Dinge neu, frischer. Was mich jetzt mal wirklich interessieren würde, ist, wenn wir mal auf die Formatfrage kommen. Also wir reden jetzt gerade über einen Podcast, wir sind gerade in einem Podcast und Nico, wir hatten ja schon mal mit dem noch einem weiteren Nico, nämlich Nico Streker, ja auch einen Podcast, wo wir auch auf das Thema Formate gekommen sind. Mhm. Ja, wo seht ihr eigentlich jetzt als Profis für Podcast, aber ihr beschäftigt euch ja auch mit anderen Dingen, ihr habt vorhin schon gesagt, Vacation und so weiter. Wo seht ihr eigentlich ich sage jetzt mal so B2B-Segment, jetzt hier bei uns Versicherungswirtschaft, wo seht ihr eigentlich die Formate der Zukunft? Was glaubt ihr, was da so vielleicht auch da ist, was noch weiter ausgebaut wird oder was könntet ihr euch vorstellen, was da noch so auf uns zukommt? Jetzt sind wir bei der Zukunftsfrage.
Mit dem mit welchem Interesse wärst du Veranstalter dieser Formate?
Ich wollte es bewusst offen lassen. Ich könnte natürlich jetzt ganz einfach fragen, so aus Versicherersicht so. Aber natürlich eure Zielgruppe oder diejenigen, die jetzt hier zuhören, sind natürlich sehr viele Makler oder Vermittler. jetzt einfach mal so, was glaubt ihr, ich formuliere die Frage mal um, was glaubt ihr, zu welchen Formaten gehen Vermittler in Zukunft oder welche Formate nutzen Vermittler in Zukunft, um sich auszutauschen, zu informieren, weiterzuentwickeln?
Sonst also ich weiß gar nicht, ob das ein Zukunftsthema ist oder schon immer so war, aber da, wo halt wirklich ein Mehrwert für mich drinsteckt, jetzt muss ich mich fragen, in welcher Situation bin ich? Ich glaube, das Thema Unternehmertum ist einfach was in unserer Branche auch immer stärker kommt. Die Leute, die wachsen wollen, da reicht es halt nicht mehr einfach nur Versicherung zu verkaufen, sondern wenn das Volumen wächst, dann musst du dich mit anderen Dingen auseinandersetzen, mit Strukturen, mit Prozessen, mit Mitarbeitern, mit Strategie etc. Und da erfindet jeder das Rad zwangsläufig neu, wenn er nicht irgendwo andere Quellen hat. Und die Quellen sind halt am besten die Leute, die es schon gemacht und erlebt haben. Und jetzt, wo finde ich die? Natürlich findest du die hier im Podcast, aber ein bisschen ausführlicher vielleicht dann wieder im Real Life. Und Formate, die das anbieten, dass entweder Menschen, die eben viel mitzuteilen haben, dann zu Maklern sprechen. Ne? Den könnte ich dir als Versicherer einladen und sagen, erzähl doch mal den Makler was. Ich glaube, das würde Makler, die in dem Alter sind und in der Situation, dass sie wachsen wollen, anziehen. Das können Formate sein, wo es halt niemand vorne auf der Bühne steht, aber wo ich mich halt einfach grundsätzlich mit untereinander austausche, also Netzwerkformate in jeglicher Länge und Ausprägung.
Ich nehme da mal, also ich stimme in großen Teilen zu, aber ein Stück weit würde ich auch so eine kleine Gegenposition einnehmen, denn ich glaube, dass das Format fast egal ist. Ich hätte damals auch einen YouTube-Kanal starten können oder ich hätte mich beim Fernsehen bewerben können oder ich hätte irgendwas machen können. Also es ist am Ende der Podcast geworden, weil das für mich die niedrigste technische Hürde war. Du hast ja gesagt, aus Versicherersicht. Aus Versicherersicht ist, glaube ich, ein Format, mit dem man sich zukünftig beschäftigen sollte, eigentlich das, was es schon immer war, nämlich ich muss dafür sorgen, dass ich Menschen in meinem Unternehmen habe, in meinem Konzern habe, die Wirksamkeit entfalten, die relevant sind. Denn was mich in meiner Tätigkeit als Makler, die auch heute noch aktiv ist und in den ersten 10, 12 Jahren meiner 20-jährigen Laufbahn jetzt fast deutlich intensiver war, was immer da war, waren immer extrem starke Maklerbetreuer, oder wie auch immer, Key Account Manager, wie auch immer sie heißen, die am Ende von mir oder von uns in der Gruppe damals im Vertrieb ja auch noch das Geschäft bekommen haben. Und andere Key Account Manager oder Betreuer, die eben nicht so stark waren, die haben es nicht bekommen. So, natürlich gerade damals im strukturierten Vertrieb gab es natürlich auch noch ein bisschen unternehmenspolitische Steuerung, wo was hingehen soll und wo nicht. Aber im Grundsatz musst du dir als Versicherungsunternehmen überlegen, okay, welche Player hole ich mir hier ins Boot? Wer hat eine Wirksamkeit? Wer hat Relevanz im Markt? Wer hat auch eine Botschaft? Weil ich glaube, es macht heute keinen Sinn mehr, einfach irgendwen auf diesen Posten zu setzen, im Sinne von, naja, ich brauche halt einen Vertriebler, der diesen Job erfüllt. Nein. Ich könnte jetzt dieses Buzzword Corporate Influencer hier in den Ring schmeißen, weil darum geht's. Und darum geht's nicht erst jetzt, darum ging's eher auch vor 100 Jahren schon. Ja, also machen wir uns auch nichts vor. Umsatz, Business, das ist immer Nasenzeug. Also Menschen machen Geschäfte mit Menschen. So, in der Politik ist das vielleicht nicht so, ja, da geht's vielleicht nach dem, wer bist du, wen vertrittst du? Aber wenn es auf der Ebene, wo du politisch frei entscheiden kannst, also wo du nicht von äußeren Umständen abhängig bist, sondern du selber als Mensch kannst entscheiden, wo bringe ich mein Geschäft hin, mit wem mache ich Geschäfte. Auf dieser Ebene ist es doch immer ein Nasenfaktor. Passt der Mensch zu mir? Ja, Ausnahmen bestätigen die Regel. Wenn irgendein Vollidiot zufälligerweise als Vertriebler, als Key Account Manager auf dem besten Produkt des Marktes sitzt, dann wird dieses Produkt trotzdem Absatz finden, weil es das beste Produkt am Markt ist und es sich rumspricht. Okay, gehe ich mit. Aber in der Breite, wenn du Nischenanbieter bist, wenn du ein neues Produkt an den Markt bringst, was sich etablieren muss, dann wirst du es einfacher haben, wenn du vor deinem Karren Menschen hast, die eine Sogwirkung haben, die eine Persönlichkeit sind, die eine Personenmarke für sich aufgebaut haben. Und das ist das, worum es schon immer ging. Und das ist das, was heute so einfach ist. Und das, Nico, locker jetzt, das brauche ich dir nicht erzählen, weil du hast auch auf LinkedIn eine Followerschaft aufgebaut. Du nutzt es ja schon erfolgreich und gibst ja mittlerweile sogar Vorträge in-house dazu. Das ist ja das, worum es heute geht. Aber das Thema ist nicht neu. Die Möglichkeiten sind neu. Und damit muss ein Versicherer sich beschäftigen. Und dem einen oder anderen Versicherer, ohne jetzt Namen zu nennen, möchte ich auch zurufen, schaut euch mal genau eure Leute an, die ihr da draußen laufen lasst, und fragt euch dann, warum ihr zu wenig Umsatz macht. Also der ein oder andere ist einfach, ja, also wer genaues wissen will, darf mich gerne persönlich kontaktieren. Ich werde es hier nicht weiter ausführen, aber also das ist schon wirklich barfuß rausgehen in den Schnee und sich wundern, dass es kalt wird. Also wo man sagt, ja. Das fällt mir jetzt gerade ein, weil es draußen schneit.
Also, ja. Wir sind hier, also ich sitze in Weinheim, ja, das ist so Toskana Deutschlands, also bis es hier schneit, dauert es noch ein Stück, aber also was mir jetzt die ganze Zeit so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist, also ich würde jetzt extrem gerne an dem Thema noch weiter rumkauen, ich mache es aber nicht, weil eure Zielgruppe eine andere ist, aber ich glaube, aus Versicherersicht ist das, was ihr hier gerade ausgeführt habt, ich musste die ganze Zeit dran denken, ihr habt ja, wenn ihr diesen Podcast veröffentlicht, habt ihr immer so Ausschnitte dann als Video.
Genau, ja.
Habe ich so gedacht, so dieses Statement jetzt gerade, ja, also, jetzt lass mal meinen Part da raus, aber alles andere, ne, so, wo ich gesagt habe, oh, da war jetzt so viel drin, also wie gesagt, jetzt aus der Zielgruppe Versicherer jetzt gedacht, ja. Ne? Verlassen wir danach auch wieder. Aber wow, also.
Ja, die hören ja auch hier zu, ne? Das ist ja kein Geheimnis. Also hier hören ja auch Menschen wie du, gerade auch auf der Entscheiderebene. Und ich möchte den Kreis ja noch schließen zu dem, was Nico gesagt hat. Weil klar, sind Formate nicht unrelevant. Aber wenn du, und das haben wir ja gesehen, wir haben 2021 unsere erste Workation gemacht. Dann haben wir ein Video dazu veröffentlicht. Und keine 3-4 Monate später kamen die ersten Kopien unserer Veranstaltung. Als gesponsertes Event von 1, 2, 3, 4, 5 Versicherern irgendwo hin, so. Und na klar waren die auch gut besucht, alles gut. Aber am Ende kam dieser Spirit nicht. Und also wenn du als Versicherer eine Roadshow, ein Event planst, dann musst du dir einfach Gedanken darüber machen, was mache ich da? Sind dort Menschen, die eine Botschaft haben? Also wen hole ich da hin? Und ich glaube, es ist heute nicht mehr damit getan, dann einfach irgendeinen C-Promi da auf die Bühne zu stellen und zu sagen, hey, jetzt let's go, sondern du musst echt schauen, also was sind Formate, wo Menschen, Makler heute gerne hingehen, und das sind typischerweise eher die kleineren, weil es einfach intensiver ist, weil es mehr bringt. Und das kannst du ja unter anderem daran festmachen, DKM, Riesenevent, jeder geht da gerne hin. Aber was passiert denn drumherum? Drumherum, am Abend vorher, am Abend hinterher, währenddessen treffen sich gezielte kleine Gruppen mit 10 bis 50 Mann und dann wird sich intensiv ausgetauscht, vernetzt. Und das ist ja eine Begleiterscheinung. Da ist ja die DKM zu einer Meta-Plattform geworden, auf der dann ganz viele kleine Sub-Events sozusagen stattfinden. Drumherum und teilweise ja auch innerhalb des Ablaufs. Und das in Kombination mit diesem Personenthema, ne, das ist, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg aus Versicherersicht in den nächsten Jahren.
Also hochspannend, wie gesagt, ich würde mich gerne da zu dem Thema auch noch weiter austauschen. Ja. Ich versuche das noch ein bisschen jetzt zu erweitern, weil wir kamen aus dem Thema Zukunft. Und jetzt würde mich mal interessieren, wie jetzt gerade, also wir haben jetzt Ende November, 2024, je nachdem, wann man das jetzt gerade hört, nur dass man es einordnen kann. Meine Frage wäre jetzt, seid ihr im Zukunftsaspekt, also ihr persönlich jetzt, ne, seid ihr jetzt eher noch im Dezember? Also dass er sagt so, jetzt gerade so, oh, wie kriegen wir die Themen, die wir im Dezember zu lösen haben, noch hin? Oder seid ihr gedanklich wirklich schon im nächsten Jahr, um jetzt nicht unbedingt Thorsten gleich deinen Jahresplaner, aber der ist ja sehr genial, so nebenbei mal. Aber was sind so die beiden, also wo würdet ihr euch gerade einordnen? Seid ihr gerade so wirklich im Jahresendkampf, Stress, wie auch immer, oder seid ihr wirklich schon im nächsten Jahr?
Also ich bin gerade hier im Interview.
Präsenz, sehr gut. Ja.
Aber wenn du die Planung ansprichst, also dieses Jahr brauche ich nichts mehr planen, sondern die ist dann natürlich schon in 25. Mhm. Das ist übrigens anders als in meinen tieferen Maklerzeiten. Also bei mir hat sich das ja etwas verschoben vom direkten Beratung und Verkauf hin zu mehr strategischen, dadurch halt auch längerfristig und in Richtung Coaching. Und dadurch war das damals natürlich anders. Und dann bist du im Endjahresgeschäft immer noch präsent in dem aktuellen Kalenderjahr. Aber jetzt, dieses Jahr, ist das anders. Da bin ich schon in der Planung in 25.
Ja, also geht mir genauso, dass die Termine, die jetzt in meinem Kalender stehen, die haben alle Auswirkungen auf das nächste Jahr. Mhm. Egal, worum es eigentlich geht. Ausnahme ist halt Makler-Business, klar. Da geht's halt dann, da ist man dann eher noch in ein, zwei Wochen Vorlauf, wo man halt dann vielleicht auch für den einen oder anderen Kunden jetzt noch schnell was regeln muss. Aber auf der anderen Ebene, also Vertriebsfilm und hier auch im Podcast, da sind wir schon satt im ersten, zweiten Quartal unterwegs, was die Planung angeht und teilweise ja schon
im dritten.
Im vierten teilweise auch schon. Also ich habe jetzt, wie gesagt, laufen wirklich langfristige Dinge, die das ganze Jahr dann auch wirklich betreffen, ja.
Sehr gut. Ich würde gern noch ein, zwei Fragen zum Podcast selbst stellen. Mhm. Das ist jetzt aber auch ein bisschen so mal Revue passieren lassen. So dafür ist die Folge ja da, dass ihr mal so ein bisschen schaut, so was ist da eigentlich so alles passiert die letzten Jahre. Gab es eigentlich mal was? Also ob ihr es aussprecht, ist eine andere Frage. Aber gab es mal was, das ihr bereut habt? Irgendwas, dass ihr irgendwas gesagt habt oder irgendeine Situation vielleicht entstanden ist? So, mir geht es jetzt nicht um die Outtakes, ja, oder so, sondern so, wo er sagt so, oh, das war dann im Nachhinein schwierig oder hätte man vielleicht anders machen können oder sollen oder fällt euch da was ein?
Also mir fällt dazu ein, wenn ich jetzt das Wort ergreifen darf, es gab, glaube ich, nie die Situation, dass es mal schlechtes Feedback gab. Kann ich mich nicht dran erinnern. Zumindest nicht im größeren Stil. Dass mal einer also irgendwie eine Meinung zu dem hat, was du sagst, das passiert halt, ne? Aber an der Stelle, da geht es auch so ein bisschen in den Bereich rein, in dem Nico ja jetzt sich massiv beschäftigt. Diese Entwicklung einer Persönlichkeit und ich weiß einfach, dass ich in den ersten, ich sage jetzt einfach mal 100 Folgen, hatte ich eigentlich permanent diese Angst. Habe ich was Falsches gesagt? Habe ich die richtigen Fragen gestellt? Bin ich mit diesem Menschen richtig umgegangen? Hätte ich ihn was anderes fragen müssen? Was hätte der ihn gefragt? Was hätte die ihn gefragt? Also da war ich noch nicht so klar mit mir selbst, dass das, was ich tue, gerade weil es halt eben ja öffentlich verfügbar ist, dass das okay ist. Ich habe halt permanent mich selbst hinterfragt und mit der Neigung zu, oh Gott, wahrscheinlich hast du irgendwas falsch gemacht. So, das hat sich mittlerweile gedreht, dass ich sehr klar mit mir bin, dass ich weiß, okay, das, was ich hier sage, das hat auch Bestand und das würde ich auch am nächsten Tag noch weiter so verteidigen und vielleicht auch nochmal so wiederholen. Aber ja, das fällt mir so dazu ein, zu der Frage.
Das kann ich unterstreichen. Das ging mir natürlich in den ersten Folgen auch so. Und ich glaube, das ist auch einfach menschlich, weil du dich einfach daran gewöhnen musst. Mir hat aber, das war ein Satz vom Thorsten, der mir anfangs da sehr geholfen hat, gesagt, wir fragen einfach das, was uns wirklich interessiert. Und das ist ja auch der Unterschied unseres Podcasts, glaube ich, zu vielen anderen Podcasts, die immer ein sekundäres Interesse dahinter haben, weil halt noch irgendjemand muss halt ein Produkt verkaufen oder ein Medium. Und wir fragen halt einfach nur das, was uns interessiert. Und deshalb gibt es da auch nichts, was ich sagen würde, dass ich bereue, sondern das war immer zu dem Zeitpunkt richtig. Das ist natürlich eine Herausforderung, die du als Podcaster immer hast, dass das, was du sagst, wird aufgenommen und das ist dann ewig verfügbar. Und du persönlich entwickelst dich ja weiter, deine Meinung entwickelt sich auch weiter, aber die Folge halt nicht mehr. Die steht ja nun mal auf der Plattform. So, und vielleicht hast du inzwischen ja eine ganz andere Meinung, aber in der Folge drückst du immer noch die andere aus. Und damit musst du erstmal klarkommen. Und ich bin damit insoweit so klar, dass ich sage, in dem Moment war das dann auch so richtig. Und ich nehme mir auch die Freiheit, dass ich mich aber persönlich weiterentwickeln darf und auch meine Meinung weiterentwickeln darf. Das macht dann die Folge von damals nicht falsch, weil sie war zu dem Zeitpunkt ja richtig.
Ja.
Und unabhängig davon, dass mir das überhaupt kein Einzelfall zu einfällt, Aber so würde ich es immer sehen. Und ja, von daher, glaube ich, gibt es da nichts, was man bereuen müsste, weil ich bin ja, wie du gerade festgestellt hast, in der Folge dann präsent und nicht mit 3 Promille unterwegs. Von daher weiß ich ja, was ich sage. Und dann passt das auch.
Das waren jetzt 2 Mega-Statements, die, glaube ich, für alle hilfreich sind, die überlegen, einen Podcast zu machen. Ich glaube, das wäre so als Intro, als Einleitung für jeden, weil witzigerweise das, was ihr gerade beschrieben habt, geht es mir gerade eben. Ja, also ich überlege ja auch, sind das jetzt die Fragen, hätte man noch andere stellen sollen?
Entschuldige, dass ich da reingehe, aber das ist auch noch ein Punkt, weil Thorsten hat das ja auch gesagt, die Frage hat mir auch gestellt und die Antwort ist ja, natürlich gibt es immer noch mehr. Und das geht ja Thorsten so, wenn er meine Folgen hört und mir so, wenn ich Thorstens Folgen höre, dass man, du hättest auch das fragen können, ne? Und in die Richtung, der springt dann auf einen anderen Zug auf und geht in eine andere Richtung. Aber es ist halt nun mal eine Dreiviertelstunde und der Mensch hat ja nicht nur Inhalt für eine Dreiviertelstunde. Du wirst nie alles in eine Folge reinbekommen. Da darf man, glaube ich, auch einfach mal gedanklich loslassen und es ist gut, es ist.
Ja. Weil ihr es gerade ansprecht, 3/4 Stunde, dass wir da auch ein bisschen Blick auf die Uhr behalten. Ich hätte jetzt noch eine Frage und zwar, also dann würde ich gerne zum Schluss nochmal auf eure Persönlichkeit kommen mit entweder oder.
Entschuldigung, ich wollte dich nochmal unterbrechen. Darauf wollte ich gar nicht raus. Wir können da gerne 2 Folgen draus machen.
Nee, alles gut. Also ich finde es hochspannend. Wie gesagt, ihr habt ja gemerkt, ich würde euch noch 1000 andere Sachen fragen. Ich hoffe, dass es die richtigen sind, die Masse beschäftigt, die eure Podcasts hören. Deswegen jetzt mal die Frage, wen würdet ihr eigentlich gern nochmal interviewen? Muss nicht aus unserer Branche sein? Sondern wo würdet ihr einfach sagen, Mensch, der Mensch würde mich einfach interessieren. Ja? Muss ja nicht zwangsläufig ein Podcast sein, könnte natürlich auch so ein persönliches Gespräch sein.
Ich wiederhole das, was ich schon mal in einem anderen Podcast gesagt habe und erhöhe damit die Erfolgswahrscheinlichkeit, dass irgendwann mal mir jemand diese Möglichkeit eröffnet. Stefan Raab, der auch einer, der mich immer zu seiner aktiven Zeit, er ist ja jetzt wieder aktiv, aber zu seiner ProSieben aktiven Zeit hat er mich massiv inspiriert. Heute hat er mich noch nicht davon überzeugen können, RTL Plus Abo abzuschließen. aber Stefan Raab und als zweiten würde ich Steffen Hensler. Das sind so 2 Persönlichkeiten, die mich extrem inspirieren. Und die würde ich, ja, mit Steffen würde ich gerne mal Sushi essen. Und mit Stefan Raab, keine Ahnung, mal gucken. Irgendwas fällt mir da schon ein, was ich mit dem machen würde.
Und bei dir, Nico?
Ja, ich kann es vielleicht unterscheiden. In einerseits natürlich die Idole meiner Jugend. Das geht nicht mehr, das war Freddie Mercury. Das andere ist auch schwierig, ist Michael Schumacher. Otto Waalkes, das wird noch funktionieren. Den liebe ich auch. Wenn ich das inhaltlich anschaue, wenn mich unheimlich beeindruckt, die seit der EM eigentlich, ist unser Bundestrainer Julian Nagelsmann. Finde ich halt immer sehr schöne Aussagen und da würde ich gerne mal mit ihm sprechen. International jetzt auch ganz spannend aktuell, glaube ich, Elon Musk, was der jetzt mit der neu gewonnenen Power plant. Aber ja, das wäre mal so ein paar Namen.
Sehr spannende Namen, wenn ich das so sagen darf. Jetzt kommen wir nochmal zu den schnellen 3, 4, je nachdem, Entweder-Oder-Fragen. Und zwar Realist oder Träumer? Das war schnell.
Ich bin Träumer. Ich muss Träumer sagen.
Ich sage Realist.
Ich finde es cool, dass ihr unterschiedliche Antworten manchmal gibt. Das macht Sinn. So, erzählt mal, warum?
Na, fang mal an.
Echt? Okay. Ich bin einfach der Träumer. Ich habe ja auch mal, es gibt ja diese tollen Analysen, die man machen kann, Insights und wie sie alle heißen. Und da steht immer drin, dass wenn ich es für notwendig erhalte, kann ich mich sehr stark ins Detail verlieren und mich einer Aufgabe sowas von aufopfern, dass ja eigentlich vollkommen übertrieben ist. Aber der Grundzug ist einfach dieses, ja, ich denke in 10-Jahreszyklen oder so, also hat Max Beck das im letzten Podcast genannt. Und ich glaube, dass auch das mich dahin gebracht hat, wo ich heute bin, weil ich eben immer irgendwie so ein bisschen naiv wahrscheinlich auch Dinge gesehen oder mir vorgestellt habe, wie könnte etwas sein, und dann einfach mit einer gesunden Naivität einfach drauf los. Aber dabei verliere ich halt nicht die Realität im Sinne von, was ist jetzt heute notwendig und so weiter. Das ist, glaube ich, schon auch eine Stärke an der Stelle. Aber ja, also wenn einer eine coole Idee in den Raum ruft, dann bin ich auf jeden Fall einer derjenigen, der sagt, ja, alles klar, dann lass uns gucken, was dafür nötig ist. Aber jetzt auch nicht zu doll, weil lass uns erstmal los, ne? So. Und bevor wir uns jetzt hier im Detail verlieren, mir fällt jetzt gerade ein, also ein Beispiel, was Nico und mich da an der Stelle unterscheidet, diese Vorbereitung auf Interviews, ne? Manchmal wünsche ich mir, ich könnte mich so gut wie Nico auf Interviews vorbereiten. Nico wünscht sich, glaube ich, manchmal, er könnte so spontan reingehen wie ich. Ja, also das, so ist das bei mir. Ja.
Wir nähern uns an. Interessanterweise nähern wir uns da auch mit unserer Antwort an, weil wir haben zwar jetzt ein anderes Wort gesagt, aber eigentlich meinen wir das Gleiche. Also ich sage deshalb Realist, weil ich nicht gern beim Träumen belasse, sondern die Träume gerne in Realität dann umsetze. Und also Träumer ist für mich jemand, der halt seit Jahrzehnten träumt, ach, ich würde mal gerne, aber halt nie ins Handeln kommt. Und der Realist, der sagt halt, ich habe einen Traum und dann packe ich es halt mal an und los, weil ich glaube an Selbstwirksamkeit. Und ich glaube, ich kann alles schaffen, wenn ich will. Ich brauche im Zweifel die richtigen Leute um mich rum. Die sollte ich mir dann mit ins Boot holen, aber dann kann man es halt schaffen. Und das ist ja auch dieser Effekt, den Thorsten auch angesprochen hat, auch in der Folge mit Max Beck, dass wir immer unterschätzen, jetzt muss ich gucken, dass ich es richtig rum habe, was wir in 10 Jahren schaffen, und überschätzt, was wir in einem Jahr schaffen. Ne? Ja. Und wenn du dann zurückblickst und dich erinnerst, dass du das vor 10 Jahren dachtest, so, ja, das ist ein Traum, das würde ich mal gern schaffen, aber es ist unmöglich. Und dann 10 Jahre später guckst du zurück und sagst, oh, ich habe es ja geschafft und sogar noch mehr.
Ja.
Dann merke ich halt wieder, ach, das ist ja alles gar nicht nur ein Traum, das ist ja realistisch möglich, und deshalb sage ich Realist.
Und das, um das zu ergänzen, das Interessante dabei ist ja, obwohl du heute wahrscheinlich mehr erreicht hast, als was du dir vor 10 Jahren erträumt hast, ist man heute häufig dazu geneigt, unzufrieden zu sein. Ne? Weil man halt ja schon wieder den nächsten 10-Jahres-Zeitraum vor sich hat und nach Höherem strebt. Ne? Und man vergisst dabei, dass das, was heute da ist, vor 10 Jahren das, wo du gesagt hast, Alter, das wäre geil. Und jetzt hast du's. Das ist wie, ne, mit dem neuen Gadget, was du dir kaufst, neues Auto, was auch immer. Das ist halt 3 Wochen geil und danach ist es halt einfach dein Auto. So, und ja.
Also der Schlüssel da ist Dankbarkeit, ne?
Ja.
Sich einfach immer wieder bewusst machen, was man eigentlich schon erreicht hat. Und das kommt tatsächlich zu kurz oft.
Jetzt seid ihr ja alle in der gleichen Situation. Und ich glaube, das ist übrigens auch der Unterschied zum Beispiel auf die Blick auf die eigenen Kinder. Also dadurch, dass sich die eigenen Kinder ja ständig weiterentwickeln, ist es ja immer wieder neu. Also das ist ja immer wieder faszinierend, immer wieder genial, weil es halt immer wieder neu ist. Ja. Auch faszinierend finde ich, ich habe euch 2 gegensätzliche Wörter gegeben. Jeder hat ein anderes Wort genommen, hat aber das Gleiche gemeint. Das ist natürlich, also das wundert keinen, zeigt aber auch, und ich glaube, das ist der Unterschied, ihr habt beide die gleiche Perspektive, aber ihr setzt vielleicht auf andere Dinge, oder ihr glaubt, dass andere Instrumente wichtiger sind. Also ihr seht beide das gleiche Instrument, also ihr wisst, ihr braucht Fantasie für die Zukunft, aber ihr müsst es auch realistisch einschätzen, was sind die nächsten richtigen Schritte. Und ich glaube, nur jeder von euch beiden sieht da in den Instrumenten unterschiedliche Bedeutung, aber ihr seht beide die gleichen Instrumente. Und was mich jetzt einfach spontan mal interessieren würde, und ich könnte mir auch vorstellen, die Zuhörer, was sind denn so die großen Unterschiede und Gemeinsamkeiten, die ihr beiden habt, die ihr schon mal festgestellt habt untereinander?
Nico steht früh auf, ich nicht.
Ich trinke Kaffee, der Thorsten nicht.
Ja gut, ja, das ist ja neu. Ja, das ist neu.
Thorsten, machst du die Kamera an und er redet los? Ich würde sagen, lass mich erst mal kurz überlegen.
Ja, wie soll man das beschreiben? Also es ist, wenn man mal in diesem Gelb, Blau, Rot, Grün. Also ich glaube, wir haben, jeder kann ja jede Farbe, ne? Wenn man, also je nachdem, wen man jetzt hier fragt. Aber ich glaube schon, dass sehr, es ist, ich will nicht sagen, dass es genau in der Mitte geteilt ist, aber bei mir ist halt dieses gelbe Thema spielt eine sehr große Rolle und bei Nico wahrscheinlich das Thema Rot und Rot und Blau, Entschuldigung, und im roten Feld ist, das rote Feld ist wahrscheinlich das, in dem wir uns gemeinsam befinden und dann biege ich halt nach Gelb ab und Nico eher nach Blau, was aber voll gut ist, weil man halt, ja, der eine prescht halt mal ein bisschen vor, dann kommt der andere und sagt, ja, Moment mal, da gibt's aber noch einen Aspekt, den wir mal beachten sollten. Ach so, ja, stimmt, ja, okay, mach mal, ich laufe schon mal weiter, so nach dem Motto, ne? Also es ist halt schon, das ist ja so, ist ja schon fast fürs Phrasenschwein, das ist dieses perfekte Ergänzen halt, ne? Dass man halt einfach verschiedene Fähigkeiten zusammenbringt und ja, das matcht halt in dem Fall jetzt wirklich, wirklich sehr gut.
Promance.
Ja, genau. Ja.
A brother from another mother.
Sehr cool. Ja. Bei der Frage, also ich habe jetzt noch nicht mehr ganz so ernst gemeinte Entweder-Oder-Fragen, ja, also die muss man vielleicht auch mit ein bisschen intelligenten Humor
sehen. Spendest du die Blatt.
Genau, genau. Eine, die mich persönlich auch sehr stark trifft, Star Wars oder Star Trek?
Weder noch.
Das unterscheidet jetzt uns beide, Nikos, ne? Mich auch weder noch. Also ich habe zwar als Kind Star Trek, also Raumschiff Enterprise hieß das, geguckt gerne, aber ich bin da jetzt nicht zum Trekkie durch geworden. Ich finde es immer faszinierend, was dann tatsächlich Realität wird, also die Handys und Uhren und Gadgets und so weiter. Star Wars habe ich auch angeguckt, fand ich auch tolle Filme, aber ich bin jetzt da nicht total into it. Meister Yoda fand ich cool, aber sonst kann ich da wenig mitreden. Ich weiß, da gibt es welche, die sind da viel tiefer drin und du anscheinend, Nico.
Ja, also für mich wäre es jetzt Star Wars und ich finde diesen Vergleich ganz angenehm. Also auch nicht optisch gemeint, aber ihr könntet natürlich so eine Art Meister Yoda sein für Vertriebspartner, so als Mentor oder so.
Spielst du es auf mein Schwäbisch an?
Nein, würde ich niemals tun. Und versuche mich ganz schnell auch zur nächsten Frage zu hangeln. Wie gesagt, bitte nicht zu ernst nehmen. Was wäre euch lieber, ein Jahr lang keine Musik hören oder ein Jahr lang immer den gleichen Song?
Last Christmas.
Ja, genau.
Dann lieber keine Musik, weil Musik kann ich ja selber machen. Dann muss ich halt singen und ein bisschen auf was rumklopfen. Aber jeden Tag, ein Jahr lang den gleichen Song, ich glaube, da hängt ja jeder zum Hals raus und dann nach einer Woche schon. Das halte ich nicht aus.
Also ja, also wenn man gezwungen wird, ihn jeden Tag zu hören, dann okay. Ansonsten, wenn es danach geht, so nach dem Motto, du darfst ein Jahr lang Musik hören, aber wenn, dann halt nur den einen Song, dann würde ich den einen Song nehmen, weil Musik halt schon eine wichtige Rolle spielt.
Welcher Song wäre es jetzt gerade, wenn du ganz spontan sagen müsstest, ein Song?
Da bin ich zu stimulant, das kann ich nicht.
Du wolltest ja eh keinen, aber jetzt Thorsten hat ja gesagt, lieber einen Song, so gäbe es jetzt
keinen. Ich kann jetzt keinen Titel nennen, also es wäre auf jeden Fall dann ein treibender House-Music-Song, also so elektronisch, wahrscheinlich sogar ohne Gesang, wenn ich mich für einen entscheiden müsste, den ich dann ein Jahr lang immer wieder höre, einfach, ja, ich mag diesen treibenden Beat aus House-Musik, ja.
Das wäre natürlich schon ziemlich clever. Also jetzt, wenn man noch das Umfeld sich dazu vorstellt, man ist so auf so einer Insel und es ist irgendwie so tropisch und dann kommt so ein Chill-Out House Music. Ja, ich muss sagen, das war eine sehr clevere Antwort. Die letzte in diesem Spektrum, stell dir auch wieder vor, was, wenn du dich entscheiden müsstest, quasi, du alleine im Dschungel verlaufen oder mit deinem größten Feind alleine im Dschungel verlaufen. Also lieber ganz alleine oder dann mit dem Feind?
Dann lieber mit dem Feind.
Mhm. Alleine. in der Hoffnung, dass ich einfach irgendwas anderes finde, was mich beschäftigt.
Ich will jetzt nicht wissen, welche Menschen bei euch im Kopf gerade bildlich gelaufen sind. Okay, sehr gut. Gibt es eigentlich eine Folge oder mehrere Folgen, die euch besonders im Kopf hängen geblieben sind? Also irgendetwas, weil da irgendwas Besonderes passiert ist? Ja?
Okay. Also bei mir, ja. Thorsten, bei dir auch?
Weiß nicht, sag doch erstmal.
Eine Folge, die für mich was Besonderes war, war mit dem Herr Schluckebier. Der war damals Versicherungsombudsmann. Und mich hat es einfach interessiert. Und ich habe ihn dann oder sein Büro dann angeschrieben. Und das hat auch geklappt. Und ich finde den, also nach dem Interview, ich finde einen beeindruckenden Mann, auch mit dem Vorgespräch und so, das war sehr spannend. Das ist auch die einzige Folge, wo ich jemanden gesiezt habe bisher im Podcast, weil das hat sich einfach nicht gut angefühlt, zu duzen. Das war für mich was Besonderes. Ja.
Also wenn ich die eine Folge nennen müsste, dann auch wenn sie jetzt wirklich sehr frisch ist, würde ich die Folge mit Max Beck nehmen. Weil das einfach so ein Roundup war aus alten Zeiten und dem, was man heute bis heute so gelernt hat. Ja, und er auch einfach ein sehr, sehr angenehmer Gesprächspartner ist. Aber auch eine Folge, an die ich immer wieder zurückdenken muss, ist das Interview mit Franziska Zepf. Ist schon richtig, richtig lange her. Also weiß ich, glaube ich, sogar eine niedrige zweistellige Zahl. Ich weiß es gar nicht mehr genau, aber die kam auch relativ früh. Das war auch damals, weil es halt, also heute wäre es, glaube ich, gar nicht mehr so was Besonderes, aber damals war Franziska einfach schon irgendwie ein, zwei Jahre voraus. Also die hat da schon andere Sachen erzählt und diese krasse Energie, also da kann ich mich noch dran erinnern, obwohl es ein Zoom-Gespräch war, war ich da schon irgendwie so ein bisschen gefesselt und habe gedacht, krass, ey, was alleine, also wie muss das sein, wenn du mit der persönlich sprichst, wenn die schon über eine Zoom-Kamera so eine Energie hier ins Gespräch bringt. Also das war schon crazy. So, wie gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, welche Folge das ist, müsste ich jetzt nachschauen, aber ist auf jeden Fall schon lange her.
Dr. Schluckebier war Folge 86. Mir sind noch zwei weitere eingefallen. Folge 88 war mit Stefan Kaiser. Die war deshalb beeindruckt, das war inhaltlich unglaublich stark von ihm. Es ging um BU und KT-Übergang. Und für mich das Besondere war, ich habe im Prinzip nur Hallo und nach einer Stunde wieder Tschüss gesagt. Ja. Das war der Hammer. Und Folge 45, da haben wir so ein DKM-Special gemacht. Das war für mich einfach auch ein Erlebnis. War nach ein paar Jahren wieder das erste Mal für mich auf der DKM. Und ich bin nur einen Tag da gewesen. Ich war nur in der einen Halle. Ich bin da, das war ganz am Anfang, ne? Ich war mega aufgeregt, habe dann mit den ganzen Kollegen gesprochen, habe mit Tobi Beck auch gesprochen. Der hatte da einen Vortrag, habe den dann angehauen, durfte mit ihm rumdiskutieren, also mit seiner Presseagentin da, dass ich dann mit ihm sprechen durfte. Und war den ganzen Tag on fire, habe nichts gegessen. Und dann wollte ich endlich was essen, dann war alles schon abgeräumt. Also das war ein interessantes Event. Und es ist die Folge 45, wer mal Tobias Bierl in einem Podcast hören möchte. Das wird wahrscheinlich nie wieder geschehen. In der Folge gibt es ein Live-Tondokument von Tobi. Man kann sehr viel von ihm lesen, aber hören kann man ihn nur bei uns.
Also man hört es ja auch schon raus, wenn man so auch mal die Namen hört und das Who's Who unserer Branche. Und was mir als letzte Frage dann eigentlich nur übrig bleibt und übrigens die eigene Frage, die ich gerade quasi euch gestellt habe, auch beantwortet, für mich wird dieser Podcast natürlich was sind eigentlich eure so nächsten Pläne, wenn ihr drüber sprechen wollt? Also ich nehme euch als das Wort innovativ ist immer sehr, sehr, sehr stark gestresst, aber zukunftsgewandt, das ist vielleicht das Richtige, vor. Ist es dieser Podcast, wird es den weitergeben? Ja, gleich mal so rumgefragt. Was ist so die Zahl, die euch da vorschwebt? Wie viel Podcasts wollt ihr machen oder habt ihr noch andere Ideen? Wollt und könnt ihr darüber sprechen?
Ja, ich muss gerade überlegen, wann jetzt welche Folge kommt. Jetzt hier in dieser Folge noch nicht zu viel zu sagen. Also ja, den Podcast wird es weitergeben, auch intensiver als bisher.
Kannst du drüber sprechen, es kommt später.
Kommt später, ne? Ja. Also es wird ja einen zusätzlichen Host, einen nennen wir ihn Gasthost oder nennen wir ihn wie auch immer. Es gibt einen weiteren Host im Podcast, der Bene. Und es wird neue Formate geben, die jetzt schon in Arbeit sind. Es wird, um mal auf die Domain vertriebsansatz.de zurückzukommen, es wird, wir werden das nochmal wieder etwas mehr in den Fokus rücken. Es wird kurze extra Formate geben, die eben ja den Zweck haben, kurz und knackig Botschaften rauszubringen, wie ja, welche Vertriebsansätze gibt es da draußen zu verschiedenen Produkten und so weiter. Also das, der Podcast wird noch lange bleiben. Ich habe keine Zahl im Kopf. Also für mich gibt es keine, für mich gibt es den Horizont nicht. Wir machen einfach so lange, bis es uns keinen Spaß mehr macht. Aber ich wüsste jetzt aktuell nicht, wann dieser Zeitpunkt kommen könnte.
Nee, da würde ich mich auch nicht selber limitieren wollen. Aber um das zu ergänzen, vertriebsansatz.de, die ganze Seite machen wir neu. Und das kommt auch ganz kurzfristig. Und wir haben ein zweites Event, das ab 2025 neben der Vacation, was wir etablieren werden, wo du als Teilnehmer aber auf der Vacation dabei gewesen sein musst. Und die Inhalte verrate ich jetzt hier nicht im Detail, sonst haben wir gleich so viele Kopien oder Kopierversuche. Ja. Aber auf jeden Fall wird das auch sehr spannend und es geht alles in die Richtung Unternehmertum. Ne? Also wirklich den Makler-Unternehmer zu stärken, weil wir einfach sehen, da ist Bedarf vorhanden. Da viele Menschen möchten da sich gern weiterentwickeln und hätten einfach da gern einen Mentor an der Seite oder auch einen Coach. Und da werden wir auch zukünftig, das hat ja dieses Jahr begonnen, nächstes Jahr das sicherlich intensiv anbieten, da ein persönliches Sparring auch und Coaching anzubieten, auch eins zu eins als Weiterentwicklung quasi auch aus den Gruppenformaten, wie wir es jetzt haben. Was wir auch dieses Jahr Neues machen mit dem Podcast ist regionale Netzwerktreffen. Der Thorsten hat vorhin angesprochen, das Interview mit Frank Thelen, das heute, wo wir aufzeichnen, live gegangen ist, da spricht das auch inhaltlicher an, dass wir da planen, ein Live-Treffen für unsere Community mit Frank Thelen. Wir werden im Februar das erste Mal hier in Stuttgart ein Community-Treffen machen, zusammen mit der 11.1871. Also nicht gesponsert, sondern einfach wir nutzen die Räumlichkeiten und sind da sehr dankbar, dass wir da kooperieren. Und ja, also von daher, ja, es wird den Podcast weitergeben und ja, wir werden das Angebot ausbauen, weil wir sehen, der Bedarf ist da. Wir haben eine tolle Community, genau die Leute, mit denen ich mich gerne umgebe, die Jungen, die noch was reisen wollen, also jung im Sinne nicht im Personalausweis, sondern geistig, ob die dann 20 oder 60 sind, ist mir eigentlich egal, aber nicht die, die halt noch ihre Jahre absitzen, sondern die was bewegen wollen und da freuen wir uns, wenn wir da unterstützen können, dass das dann auch passiert.
Also ihr bleibt eurem Credo treu mit Mehrwerte schaffen und wir hatten es ja vorhin davon, man zieht die Menschen an, die zu einem passen. Ja? Und von der Seite bin ich auch mal gespannt, euren Weg weiter verfolgen zu dürfen. Ich möchte mich auch an dieser Stelle bedanken, dass wir heute mal quasi die Kamera drehen konnten oder das Mikrofon drehen konnten, dass ich euch interviewen durfte. War mir eine Freude, aber ganz ehrlich, es ist euer Podcast, die Abmoderation, die gehört natürlich euch. Ich sag schon mal danke und bis bald.
Gut, es gibt einen Standardspruch zum Abschluss, wenn euch das gefallen hat. Also erstmal danke, dass ihr bis hierher jetzt über eine Stunde dabei geblieben seid. Ich glaube, das war für diejenigen, die wirklich hier Fans sind, wahrscheinlich sehr, sehr guter Inhalt hier. Ja, danke, dass ihr bis hier dabei geblieben seid. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns bei Spotify insbesondere eine Bewertung schreibt, also oder einen Kommentar hinterlasst auch, uns bewertet, genauso bei Apple Podcast und auf Audible sind wir ja auch mittlerweile, also schon länger, wir haben es nur jetzt irgendwie identifiziert, dass wir da ja auch zu hören sind und auf allen anderen Plattformen. Ja, und Wenn ihr der Meinung seid, wir haben es ja vorhin schon angerissen, wenn ihr der Meinung seid, dass ihr eine Story habt, dann meldet euch bei uns und vielleicht werdet ihr nochmal Gast hier im Podcast. Das Angebot steht ja immer und wird auch immer regelmäßig angenommen. Ja, und das war es dann auch schon. Nico.
Und ich sage nochmal ganz herzlich Danke an dich, Nico, für die Initiative. Mir hat es ganz viel Spaß gemacht und ich fand das tolle Fragen, hast es toll vorbereitet und vielen Dank dafür.
Ja, alles gut gelaufen. Also, von daher machen wir den Sack zu hier. Also, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.